Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute darf ich es mal sagen, der Micha ist zwar da, aber er ist heute als Gast da. Micha, du bist heute unser Gast, nicht nur, aber hallo Micha.
Wie schön, guten Morgen.
Ich erkläre gleich warum und auf der anderen Seite der Leitung sitzt der Tassilo. Guten Morgen Tassilo.
Ja, hallo und guten Morgen.
Du warst ja auch schon mal hier.
Ja.
Schon eine Weile her.
Bin ich zweimal, ja.
Du bist der Tassilo von Bumblebee und bist Spieleentwickler, kann man das so sagen?
Genau, kann man so
sagen. Wir wollen...
Mit Ghost Control war ich bei euch.
Ja. Genau. Bei diesem Ghostbusters-Spiel, genau. Du hast ein neues Spiel seit geraumer Zeit draußen und da schließt sich dann auch der Kreis, warum der Micha heute als Gast da ist. Wir müssen nämlich einen ganz großen Disclosure vorweg schicken. Der Micha ist heute nicht als Moderator zu Gast, sondern als Gast, weil ihr beide zusammen an diesem Spiel entwickelt habt. Der Micha war für Story und Sound und Musik und Sprache und sowas zuständig und Tassilo, du bist der Hauptverantwortliche für dieses Spiel, nehme ich mal an.
Genau.
Also so weit vorneweg. Wir sind natürlich so gesehen, weil wir den Micha alle sehr mögen hier, nicht komplett unvoreingenommen. Und deswegen haben wir uns auch laut unseren Ethikrichtlinien ja auch dazu entschlossen, nicht über Villagers, so heißt das Spiel, ganz normal zu sprechen und quasi eine Bewertung abzugeben, sondern wir haben uns gedacht, wenn wir schon die Gelegenheit haben und einen Insider im Studio haben in Form von Micha, dann können wir doch jetzt mal ein paar Wochen nach Release dieses Spiel so eine Art Postmortem machen. Ja, also wir werten dieses Spiel heute nicht, sondern wir reden darüber, wie ist es denn, so ein Spiel zu entwickeln, was passiert nach so einem Release, was für Probleme, was für positive Entwicklungen gibt's, was würdet ihr anders machen? Also das möchte ich heute gerne besprechen. Ja, vielleicht fängt der Tassilo am besten mal kurz an und erklärt nochmal so kurz zur Herleitung, was ist denn Villagers für ein Spiel, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und wie muss man sich das vorstellen? Was ist Villagers?
Ja, Villagers ist grundsätzlich eine Stadtaufbausimulation. Wir haben allerdings, um das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen, oder der Hauptinspiration dafür war eben auch, den Fokus mehr auf die Bewohner der Stadt zu legen. Also das Ganze ist angesiedelt im Mittelalter, mittelalterliche, im Grunde muss man sagen, Dorfsimulation, daher eben auch der Name. Wir wollten so ein bisschen den Sims-Charakter da reinbringen. Also während in vielen vergleichbaren Spielen die Bewohner so ein bisschen ja wie herumlaufende Zahlen wirken, wollten wir denen ein bisschen mehr Eigenleben geben, ein bisschen mehr Individualität. Das sollte nach einem authentischen, lebenden Dorfleben aussehen, ne? Also lebendiger einfach das Ganze. Das war so die Hauptinspiration. Und damit waren wir natürlich stilistisch oder vom Setting her näher an einem Banished als an einem SimCity. Im Grunde aber eben einfach SimCity meets Sims im Mittelalter.
Und hat es so funktioniert, euer Plan? Hast du, also das war so die Grundidee. Hast du jetzt das Gefühl, dieses Spiel ist genau das geworden? Oder war das so quasi, okay, in diese Ecke wollen wir uns bewegen und verändert sich so ein Spiel dann bei der Entwicklung ganz stark? Oder zieht man so einen Stiefel dann quasi durch? Wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, dass wir den Part sehr gut rübergebracht haben. Also das ist auch der Punkt, den die Spieler sehr viel loben. Also die Detailverliebtheit und das Leben dieser Villager, das ist das, was den Spielern sehr gut gefällt. Also viele beschreiben, dass sie das Spiel spielen oder richtig versinken in dieser Welt und zum Teil auch einfach nur zugucken können.
Der hochgelobte Wuselfaktor von früher.
Genau, ja. Mehr geplant oder ja, größer aufziehen hätte man sicherlich den strategischen Faktor, wobei man da aufpassen muss. Also wir sind jetzt, man muss sagen, wir sind in so ein bisschen casual, will ich nicht sagen, aber schon, also es ist sehr einsteigerfreundlich und das zeigt sich sowohl eben in der Optik und dem Feeling, wie aber auch im strategischen Segment. Also das ist überschaubar, es ist keine Klickorgie, es ist die Möglichkeiten der Einwirkung des Spielers sind geringer eingestellt als jetzt bei einem neuen Anno zum Beispiel. Hm.
Micha, du hast dich um die Story gekümmert, gell? Es gibt ja so eine Art Kampagne. Wie muss man sich das vorstellen? Ist es jetzt ein Aufbauspiel? Ist es jetzt ein Sims-Spiel oder ist es jetzt ein Story-Spiel? Also wie habt ihr diese drei ja doch sehr unterschiedlichen Ansprüche an ein Spiel miteinander verknüpft? Weil Sims halt lebt ja eigentlich davon, dass du machen kannst, was du willst. Bei so einer Menschensimulation, du bedienst halt Bedürfnisse und schaust, dass es allen gut geht. Wie hast du es da geschafft, eine Story zu verknüpfen in dieses
Spiel? Ja, das war eine ziemliche Herausforderung, weil der Reiz war da auf jeden Fall, irgendwas zu machen, was es bisher so nicht in Strategiespielen gab. Also wirklich dann, also so Spiele, wirklich eine große Strategiespiele, eine große Story haben, die fallen mir jetzt nicht so viele ein. Also vielleicht so Sachen wie Stronghold oder so. Aber im Prinzip kann man die eigentlich an der Hand abzählen. Das war so die große Herausforderung. Deswegen, also wir haben das Spiel erstens, haben wir aufgeteilt in zwei verschiedene Modi. Für die Leute, die jetzt so überhaupt keine Story haben wollen, die können auch direkt einen Freeplay-Modus spielen. Mhm. Ja, uns klar war, dass wir da auch einfach Leute abholen müssen, die auf die ganze Story überhaupt gar keinen Bock haben. Da gibt's ja auch viele, die sagen, ich will einfach nur bauen, ich will einfach mehr so einfach das Spiel ausprobieren und die Mechaniken ausreizen. Für die gibt's halt ganz viele Freeplay-Karten, auf denen sie sich austoben können. Und das Spiel geht im Prinzip dann auch unendlich weiter, bis man sein Dorf ausgebaut hat oder halt verliert. Aber es gibt diesen Kampagnenmodus und da habe ich überlegt, wie macht man das am besten? Und wir haben uns für eine Mischung aus Visual Novel und Strategiespiel entschieden. Das heißt, es gibt eine sehr große Geschichte, die die ganzen Aufgaben, die es dort drin im Spiel gibt, da habe ich zusammen mit dem Game Designer Johannes gesessen und überlegt, wie können wir das am besten verbinden. Und wir haben uns da so in der Mitte getroffen. Also ich habe Vorschläge gemacht, wie diese Handlung verlaufen kann. Und der Game Designer hat überlegt, wie können diese Aufgaben aussehen, die drumherum gebaut werden und so. Und deswegen bekommt der Spieler im Prinzip strategietypische Aufgaben wie bau x Häuser oder sammle diese und jene Ressourcen. Aber die haben alle einen Sinn, die haben alle einen Kontext. Also du musst nicht einfach irgendeine Brücke bauen, der Brücke willen, sondern diese Brücke hat zum Beispiel irgendeinen Sinn, weil die Villager irgendeinen bestimmten Punkt erreichen müssen oder dass diese Brücke aus einem bestimmten Material sein muss, hat zum Beispiel einen bestimmten Hintergrund und so weiter. Mhm. Und wir haben im Prinzip versucht, so aus beiden dann so einen Mittelpunkt zu finden. Das Ganze wird halt drumherum noch mit so einem Visual Novel-Rahmen, würde ich sagen, irgendwie auch versetzt. Also Visual Novel jetzt nicht ganz so krass, wie man es jetzt vielleicht von Spielen wie Zero Time Dilemma kennt, so, also es also ausschließlich in Bildern erklärt wird. Aber wir haben am Anfang ein Buch und sehr viel Text, das diese Geschichte einleitet. Und eigentlich ist die Kampagne schon, was den strategischen Teil betrifft, dadurch auch ein bisschen deutlich eingeschränkter als vorher. Also das ist wirklich so das, was auch Tassilo sagt, das ist für Leute, die eine Führung haben wollen, die eine Einleitung haben wollen und wer dieses Spiel dann halt auch da mit der Kampagne durchgespielt hat, der kann sich dann zum Beispiel auch im Freeplay-Modus austoben.
Es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, vermute ich mal. Und ich meine, wenn du eine Kampagne hast, dann musst du halt Spieler in eine gewisse Richtung lenken.
Genau.
Und verlierst dann halt dadurch die sagen, ich will jetzt aber eigentlich gar keine Brücke bauen, ich würde lieber gerne irgendwie hier mein Dorf größer machen oder mehr Bevölkerung oder ich möchte irgendwie mehr Ressourcen haben. Aber so eine Kampagne erwartet ja dann von dir, dass es dann an der Stelle weitergeht, oder? Das ist so ein bisschen
zweischneidig. Und das ist auch schwierig, weil man hat halt, man hat da im Prinzip zwei unterschiedliche Interessen. Also auch sehr viele Strategiespieler, die wollen halt eben auch wirklich frei bauen so. Und deswegen musste die Geschichte auch so interessant gestaltet sein und so plausibel dann auch sein, dass man sagt, okay, ich folge dem jetzt. Ich werde mich dem irgendwie auch so ein bisschen beugen. Aber du hast völlig recht, das funktioniert jetzt nicht so wie in einem wie in so einem Actionspiel, wo man halt wirklich auch mit einer sehr stringenten Handlung laufen kann. Es war wirklich die Herausforderung, das zu machen. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Also das ist eine Kampagne, die geht so, weiß nicht, 5, 6 Stunden ungefähr. Die ist stark geführt, aber die ist halt so eingewickelt in eine Narrative, dass man im Prinzip, also hoffentlich bis zum Schluss dann halt auch stringent durchspielen kann. So. Aber wie gesagt, dafür haben wir halt auch den Freeplay-Modus eingebaut. Wir wollten, ich weiß gar nicht, war der Freeplay-Modus von vornherein geplant, Tassilo? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, hatten wir geplant. Es wurde sogar andersherum. Also im ursprünglichen Konzept war die Kampagne nicht mal vorgesehen.
Sondern, ja, stimmt, genau, ne?
Haben wir dann gesagt, dass damit können wir nämlich, wir wollten ja die Charaktere einführen und dann ist aus der Idee Charaktere, die den Spieler an die Hand nehmen, also quasi Tutorial, die Idee erwachsen, das auch mal richtig aufzuziehen und wirklich eine schöne Story in das Spiel zu bringen.
Also das ist auch ein ganz, ganz, ganz schönes Beispiel zu dem, was ich vorhin meinte, dass man in der Entwicklung neue Ideen hat und sich dann entscheiden muss, binden wir das ins Spiel noch ein oder nicht, oder? Ist das so ein konkreter Fall?
Ja, also es stimmt, jetzt erinnere ich mich, das ist ganz früh gewesen. Am Anfang hatten wir die Idee von so Leitfiguren. Also dass zum Beispiel dass du so einen Oberbauern hast, der natürlich alles macht, was irgendwie mit Farmen zu tun hat, und dann gibt's einen Oberhandwerker und so. Und diese Charaktere, die gibt's jetzt auch immer noch in der Kampagne. Also wir haben immer noch Verantwortliche für bestimmte Bereiche. Und wenn du die Kampagne spielst, dann lernst du durch die auch bestimmte Aufgabenbereiche kennen. Also du hast dann zum Beispiel so einen Wachmann, der sagt, wir müssen irgendwie was tun, wir müssen irgendwie das Dorf verteidigen, und der bringt dann zum Beispiel, sobald der in die Geschichte kommt, dann auch so Mechaniken mit, die eigen für ihn sind. Also dann kannst du so Wachtürme oder sowas aufbauen, und es gibt einen Jäger, der kümmert sich dann natürlich um Tiere und Ressourcen, die irgendwie mit Jagd zu tun haben, und die kommen so mit den Charakteren mit. Also du kannst bestimmte Sachen halt noch nicht machen, solange es diese Figuren in der Geschichte nicht gibt. Und eigentlich ist das ziemlich nah so an der Uridee, die wir dran haben, nur dass wir da halt wirklich eine Handlung drumherum gebaut haben.
Tassilo, was mich interessieren würde, wie bremst man sich denn bei solchen Geschichten, oder darf man sich nicht bremsen? Also wenn man eine Idee für ein Spiel hat, dann steckt man sich ja so einen ungefähren Rahmen, und man muss sowas ja auch irgendwie budgetieren. Wie geht man da als Projektleiter vor, wenn man dann sagt, oh, das ist eigentlich eine total gute Idee, das würde total super jetzt zum Spiel passen, muss man dann alles über den Haufen schmeißen? Muss man dafür andere Sachen rausnehmen? Also so dieses klassische Feature Creep, das ist so, glaube ich, der Fachbegriff dafür, oder? Dass man immer wieder neue Ideen einbinden will und immer wieder neue Ideen. Wie managt man sowas als Projektleiter, abzuwägen, was ist sinnvoll, was können wir uns noch leisten, in dieses Spiel einbringen? Kannst du da mal so ein bisschen schildern am Beispiel von Villagers, wie das gelaufen ist, was da deine Erfahrung war?
Das hat die Story gar nicht so sehr eingeschränkt, weil wir also Michael hat im Grunde im Rahmen der schon gegebenen technischen Möglichkeiten gearbeitet. Also er weiß, welche Gebäude gibt es und welche Spielfunktionen gibt es. Und im Grunde hat er das genommen und daraus die Geschichte gebaut. Also er hatte schon sein Korsett, in dem er arbeiten konnte. Es gab natürlich 100 andere Punkte im Gameplay, wo wir gesagt haben, boah, das hätten wir unheimlich gerne drin, aber dann einfach priorisieren mussten. Also begonnen natürlich mit den Kernmechaniken. Und da gab es, gerade was dieses soziale Leben der Figuren im Spiel angeht, da gab es 1000 Dinge, wo wir gesagt hätten, die hätten wir gerne. Also was zum Beispiel nicht reingekommen ist ins Spiel, die Figuren heiraten. Eigentlich wollten wir darstellen, wie die Hochzeit stattfindet. Mhm. Ja. Das ist ein Punkt, der rausgegangen ist. Also die Leute gehen zwar in die Kirche jeden Sonntag, die Kirchenglocken läuten und dann rennen die alle in die Kirche, aber eben so diese kleineren, diese Sub-Events, das sind Sachen, die haben es noch nicht ins Spiel gefunden. Ich hoffe ja, dass wir die eines Tages noch einführen können. Aber dann muss man natürlich manchmal auch mitunter auch schmerzhaft sagen, gut, das schaffen wir jetzt nicht mehr, und das ist dann doch zu großer Aufwand. Also man muss priorisieren nach absoluten Must-Haves, und dann haben wir eben auch eine viel, viel, viel zu lange Nice-to-Have-Liste, aus der wir jetzt picken können, aber ja. Die weiter nach hinten geschoben werden.
Wie ist es denn bei so einem Spiel? Also ihr seid ja als Bumblebee, kann man sagen, Indie-Studio? Würdest du dich so nennen? Ja. Schon, oder? Ihr seid ja nicht irgendwie im Auftrag von Sony unterwegs oder so.
Genau. Also das Spiel ist natürlich finanziert worden von Publisher-Seite, aber es ist eben so, dass wir sagen, wir gehen mit unseren Konzepten zu Publishern und präsentieren die und schlagen die vor und wollen eben unser Ding machen.
Und ihr seid Indie-Entwickler und kein Indie-Publisher, genau.
Also, genau.
Das heißt, ihr geht dann mit so Projektideen auch los. Manchmal legt ihr ja auch einfach selber los und überlegt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja über Kickstarter und solche Geschichten auch machen. Magst du da mal ein bisschen schildern, wie das bei Villagers lief? Hattet ihr schon einen fertigen Prototypen? Seid ihr mit dem Papierkonzept auf Publisher-Suche gegangen? Oder hattet ihr schon was Zeigbares? Wie muss man sich so einen Prozess vorstellen? Ab welchem Punkt geht man zu Publishern und wie laufen dann solche Gespräche dann ab?
Also sinnvoll oder einfacher ist es, mit einem vorhandenen Prototypen zum Publisher zu gehen, der natürlich gerne danach fragt und dem einfach eine gewisse Sicherheit gibt, sich ein Gefühl für das Spiel zu verschaffen. Bei Villagers war es aber tatsächlich so, wie auch schon bei Oh My God und bei Ghost Control, dass ich nur mit dem Konzept bewaffnet losgezogen bin. Und wir erste Artworks hatten vom Grafiker, um den Stil aufzuzeigen des Spiels, weil das einfach ein wichtiger Faktor war bei dem Spiel, eben so dieser Wohlfühlfaktor. Also wenn man zum Beispiel sich Banished ansieht, das hat eher so eine etwas kühle Optik. Und mir war es wichtig, dass Villagers als ein quasi USP so eine Wohlfühlwelt erzeugt. Also Welt wie ein Aquarium im Grunde. Du machst das Spiel an und guckst es dir einfach an und es ist schön und du fühlst dich wohl. Natürlich muss man aber in dem Konzept gerade diese Dinge herausstellen, vielleicht ja deutlich stärker, als wenn man jetzt einen Prototypen hätte, der man mit Spielmechaniken überzeugen kann. Aber so ist es dann eben bei Villagers gewesen. Also reines Konzept auf der Seite.
Okay, und so ein Publisher sagt dann, okay, das passt in unseren Katalog. Wie viel Budget braucht ihr? Oh nee, so viel haben wir nicht hier. Nimmt mal diesen. Oder da gehen ja die Verhandlungen los. Ich meine, jedes Spiel profitiert, glaube ich, von noch mehr Budget, oder? Ich stelle mir das relativ schwierig vor, zu sagen, so viel Budget braucht dieses Spiel, um diesen Level zu erreichen. Und das bietet man dann, sagt man dann, okay, und das wäre jetzt noch ein Paket, wenn man diese Nice-to-Haves haben, dann bräuchten wir so viel. Oder wie budgetiert man das? Ist das einfach, ja.
Ja, das trifft schon sehr gut. Also gerade das hier ist Budget X, das brauchen wir, und da habt ihr Budget Y. Wir haben das Ganze mit verschiedenen Grafiken gepitcht. Also wir haben angeboten, das könnte für das Budget so aussehen und für das Budget so. Die Core-Features, die waren schon fix budgetiert, aber grafisch haben wir dann eben so ein bisschen Luft gelassen und waren dann auch sehr froh, dass wir da den Zuschlag für ja, die entsprechende Grafik bekommen haben. Und Grafiker hatten
Also
wir
einfach ein
für.
bisschen mehr Liebe zum, also mehr Feinheiten, mehr Details oder
Genau,
ja.
genau. Also da sieht man ja Dinge, wie wenn man mal reinzoomt am Wohnhaus, da hängen Unterhosen auf der Wäscheleine mit roten Herzchen drauf. Also so ganz viele schöne kleine Details, die die Welt einfach sehr schön
Die habt ihr aus Michas Wohnung eingescannt, gell?
Ja. Ja.
Okay, und dann sagt der Publisher, okay, also hier legt los. Und dann ist man dann eigentlich relativ im Korsett drin. Ist es dann so ein Grund zu feiern, dass man sagt, ja, yeah, wir können dieses Spiel jetzt komplett umsetzen? Was für Stolpersteine gibt es dann noch? Ich meine, am ehesten stelle ich mir vor, dass man halt sich verkalkuliert hat und doch nicht in dem Zeitrahmen die Dinge schafft, für die das Budget vorgesehen ist. Oder was ist da der
Ja,
größte Faktor?
also das Budget war ohnehin knackig, eng kalkuliert, und wir sind noch über die Zeit hinaus. Und da muss man auch sagen, hat also wirklich jeder Beteiligte sehr viel Eigenenergie reingesteckt, um das auszugleichen. Und da ist sehr viel über das hinaus reingegangen, was wir kalkuliert hatten. Wie du eben schon sagtest, man hat auch immer wieder Dinge während der Entwicklung, wo man sagt, komm, das hätte man gerne noch. Und ja, dann, wenn der Publisher dann sagt, sorry, ist nicht mehr da, dann hängt man es eben doch selber noch rein. Ne? Also da ist sehr viel darüber hinaus reingegangen, über das, was man hätte machen müssen, sage ich mal. Oder was verbindlich festgemacht worden ist. Und das tut einem in dem Moment dann natürlich mitunter schon mal weh, aber am Ende freut man sich einfach, wenn man das dann im fertigen Spiel hat. Und ja. Könnte man sich vielleicht oder das Spiel etwas mehr kasteien, aber erst der Liebe zum Projekt wird es dann doch eben oft mehr.
Das ist dann auch oft so eine Kombination aus dem, was du vorhin angesprochen hast, Tassilo, Manu. Das ist so, manchmal investiert man sehr viel Zeit in so Features rein, wo man denkt, oh, das ist es, das ist unglaublich geil, das müssen wir unheimlich drin haben. Und dann playtestet man das Spiel. Ich glaube, Playtesting ist so ein Punkt, den wir später sowieso nochmal ansprechen, weil das sehr schwierig ist für Indies. Aber dann merkst du, dass mit bestimmte Features, die du dir vorher so groß ausgemalt hast und so, gar nicht das Gewicht haben, das du dir vorgestellt hast. Also du merkst dann halt später, wenn das Spiel dann irgendwie zusammengesetzt ist und wenn es funktioniert und wenn du es dann spielst und wenn du dann andere Leute drauf loslässt, merkst du dann auf einmal so, okay, Mist, wir müssen hier doch ein bisschen mehr Gewicht drauflegen und die andere Sache, an der wir jetzt so lange gearbeitet haben, und die jetzt auch im Spiel drin ist und funktioniert, die ist gar nicht so wichtig gewesen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Also diese Erfahrung machst du dann auch, die machst du halt leider auch im Spielprozess. Es ist nicht so, es ist ein bisschen krasser als so, wenn du zum Beispiel, es hat so ein ständig wandelnder Prozess, so ein Spiel. Also das habe ich jetzt an anderen Projekten auch laufend mitbekommen. Da verändert sich halt die ganze Zeit was. Und im Regelfall ist das so, dass du am Ende dann irgendwie auch einfach viele Sachen an deinem eigenen Spiel dann irgendwie auch neu dazulernst, weil du wirklich Tatsachen vor Augen geführt bekommst irgendwie. Und im Gegensatz zu bestimmten anderen Medienprodukten, wo du dann innerhalb des vorgesetzten Rahmens dann arbeiten musst, also wenn du einen Film gedreht hast und du hast ihn nicht gut geplant, dann musst du mit diesen Fehlern leben, kannst du bei Spielen eigentlich noch ganz gut entgegensteuern und versuchen, irgendwie was zu machen. Und das ist jetzt, also auch bei Villagers und bei anderen Projekten hat auch schon passiert, dass man dann am Ende dann irgendwie dann nochmal an einigen Stellen dann halt das Ruder rumreißt und sagt, okay, das müssen wir jetzt hier ein bisschen besser machen, um das dann am Ende dahin zu kriegen, wo man möchte. Also ich glaube, das, wir hatten da ein Ding, das war das Fahrtsystem oder so, ne?
Mhm, genau, ja.
Ja, vielleicht kannst du das als Beispiel,
ja. Ja, der dann letztlich komplett rausgeflogen ist. Also der Plan war, dass die Villager auf ihrem Weg zur Arbeit, des Privatlebens, nach und nach Trampelpfade in den Boden treten und dadurch auch optisch so ein bisschen die Siedlung entsteht, also sich Wege aufbauen ganz von allein. Und auf der anderen Seite spielmechanisch diese Pfade die Bewegung auch beschleunigen. Also wenn da ein Weg ist, dann laufen die schneller, als wenn sie durchs Gras laufen.
Schöne Idee, ja, genau.
Ja, hat aber optisch nie das erreicht, was wir wollten. Hat performance-technisch auch reichlich wehgetan. Und das war dann eben so ein Punkt, da ist viel Arbeit reingeflossen. Und letztlich mussten wir dann doch schweren Herzens sagen, nee, das müssen wir rausschmeißen. Also das sieht weder so aus, wie wir es wollten, noch hat es einen Mehrwert, der jetzt die Performance-Einbußen rechtfertigen würde.
Und das tut dann besonders weh, stelle ich mir vor, oder? Wenn schon so viel Arbeit drin ist und man eigentlich die Idee von dem Feature auch toll findet, aber dann merkt, wir bräuchten quasi noch mehr Zeit, um es gut zu machen. Dann, bevor wir ein halbgares Feature haben, schmeißen wir es lieber ganz raus. Aber der Spieler merkt ja nicht, dass da was rausgeflogen ist, was eigentlich viel Arbeit gekostet hat. Das ist, glaube ich, das Schwierigste daran, gell?
Ja, genau. Also da sind sicherlich 2 Monate vertane Zeit reingegangen. Das ist schon
schmerzhaft. Ja. Also das ist auch wirklich ein Prozess, den machst du halt bei vielen Spielen auch durch. Also ich habe bei
anderen Projekten schwer vorher zu kalkulieren.
Ja. Also ich habe auch bei anderen Projekten, wo ich als Autor irgendwie war, auch außerhalb von Bumblebee, haben wir auch teilweise ganz lange an Sachen gesessen und dann ist dann eingebaut und festgestellt, Scheiße. Also richtig, richtig geil kommt das gar nicht. Und auch so, also auch textmäßig zum Beispiel, da kann ich viel sagen, an einigen Stellen auch sehr viel gekürzt. Also dann sitzt du ewig dran, irgendwie so einen Charakter zu gestalten und den irgendwie zu machen. Und der hat dann voll die fette Einführungsgeschichte und diese und jene Texte hast du dann gemacht. Und dann wird das, dann muss das raus, weil das einfach zu viel ist, weil es das Pacing des Spiels irgendwie stört oder weil, keine Ahnung, es andere Gründe gibt, weil vielleicht die Lokalkosten sonst explodieren, wenn du das irgendwie übersetzen lässt. Also Lokalisierung irgendwie, wenn du das dann irgendwie in 5, 6 Sprachen übersetzen lässt und das sind dann irgendwie 10 Millionen Zahlen, dann, das muss dann halt gekürzt werden. Und das ist halt so, das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Da macht man es halt das nächste Mal besser, wenn man das nächste Mal dann irgendwie ein neues Projekt dann irgendwie anfängt, dann weiß man, okay, vielleicht setzen wir solche Features dann doch eher in diese Nice-to-Have-Liste und kümmern uns dann stärker wieder um die Core-Sachen. Aber diese Erfahrung haben wir dann natürlich bei Villagers an 1, 2 Stellen dann auch gemacht irgendwie. Texte weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Texte war jetzt nicht so viel zu kürzen, oder? Ich glaube nicht, dass wir da viel rausgenommen haben. Bei Villagers nicht.
Nee. Natürlich auch in der Lokalisierung nachher ein Brocken, aber da haben wir gesagt, das gehen wir, weil das auch eine Sache ist, das hat man in vielen Let's Plays gesehen, also da kam das natürlich sehr schön an, der starke, sehr intensive Story-Part, da haben einige Let's Player dann quasi den Märchelonkel oder die Märchentante gegeben und vorgelesen und die Spieler haben mit viel Freude zugehört.
Stimmt, das war ganz cool. Ja, das hat uns völlig überrascht. Irgendwie haben sie wirklich alles vorgelesen. Einige haben sogar dann andere Sprecher damit genommen, das war voll geil. Also dann irgendwie gab es einen, den habe ich gesehen, er hatte dann irgendwie dann extra seine Freundin geholt, die dann die Buchtexte vorgelesen hat und er hat die Dialoge gelesen. Das war irgendwie ziemlich witzig.
Schöne Idee. Bei einem Indie-Entwickler, bei einem kleinen Team hat man ja auch Verständnis dafür, dass sowas dann, dass man sagt, okay, das funktioniert jetzt nicht, das wäre zu viel Aufwand, das lassen wir raus. Das rechnet man Indie-Spielen ja selten dann so ganz negativ an. Was viele nicht wissen, Micha war ja für die Frauenanimation in Assassin's Creed Unity zuständig und hat dann gesagt, nee, ist zu schwer, schmeißen wir raus. Habt ihr denn Verständnis trotzdem auf so einer Ebene dann wie, ohne jetzt direkt Ubisoft irgendwas vorzuwerfen, oder doch, darf man schon vorwerfen, da müsste man doch eigentlich denken, sollten solche Features dann kein finanzielles Problem mehr darstellen, aber es ist halt nur eine andere Größendimension, oder? Da wird dann halt kalkuliert, da bräuchten wir jetzt irgendwie 20 Leute, die das und das machen. Das ist doch im Grunde ist das wahrscheinlich genau die gleiche Diskussion. Also habt ihr auch Verständnis für so große Entwickler, wenn dann solche Features rausfallen, wo man dann denkt, eigentlich müsste das doch kein Problem sein für die?
Ja, hält die Grenzen. Also es kommt natürlich auf den Schweregrad an. Also, es gibt schon Punkte, wo man sich dann sagt, Mensch, Leute, also wenn wir mit einem Bruchteil des Budgets Schwierigkeiten haben, dann dürfte das auf der Ebene eigentlich nicht passieren. Aber natürlich kann das sind oft die Entscheidungsträger auf ganz hoher Ebene, ne, die dann den Hebel umlegen und sagen, raus damit. Und ich glaube, da sind die Entwickler sitzen genauso verzweifelt da und sagen, boah, Leute, kommt, das muss doch noch, dann gibt das doch noch. Also das siedle ich eher oben an als in der ausführenden Ebene. Aber natürlich ist es im Umkehrschluss nicht so, dass die Spieler oder die Masse der Spieler da unterscheiden würde. Also wenn du jetzt auf Steam in die Kommentare schaust, da wirst du verglichen natürlich mit Titeln, die ein 10- bis 100-faches Budget von unserem Spiel haben.
Ja, für die Spieler ist es ein Spiel, oder?
Also genau.
Ich zahle 20 Euro und ob ich jetzt dafür ein Spiel bekomme, was von 100 Leuten entwickelt wurde oder von 5, ist dem Spieler fürs Spielgefühl, für den Spaß natürlich relativ egal, leider, oder? Oder ist halt einfach so. Kann man ja auch auf einer menschlichen Basis verstehen. Also kann man den Leuten ja auch nicht vorwerfen. Das Spiel soll halt funktionieren und Spaß machen. Und ob da jetzt 5 Leute dran saßen oder 100, ist für den Käufer ja so gesehen egal. Aber lass uns doch da ein bisschen drüber reden, wie so diese Kritiken auf Steam waren und mit was ihr euch da auseinandersetzen musstet. Erzähl doch nochmal so ein bisschen vom Launchtag. Also ich habe von vielen Leuten gehört, der Launchtag ist einerseits der schönste und gleichzeitig auch der schlimmste Tag im Leben eines Spiels, weil dann geht die Arbeit ja eigentlich erst wieder von vorne los, oder?
Ja, auf jeden Fall, das trifft's gut. War natürlich Zähneklappern vom Feinsten. Wir hatten im Vorfeld durch einige Let's Player gute Resonanz bekommen und eigentlich nie den Kritikpunkt des Vergleichs. Also da wir haben das Spiel bewertet.
Im Vorfeld jetzt, oder?
Genau, im Vorfeld, ohne Vergleich. Also wir haben ja einige Let's Player im Voraus rausgegeben und natürlich auch einige Tester. Und da wurde das Spiel immer für sich losgelöst von anderen Titeln bewertet.
So soll es ja auch sein eigentlich.
Ja. Ja, genau. Aber auf Steam kam dann natürlich die Vergleichswelle. Und wie ich eben schon mal angesprochen hatte, eine Ähnlichkeit zu Banished alleine durch das Setting, also Mittelalter und Dorf, wurden wir eben insbesondere mit Banished verglichen. Und das tat natürlich dann schon weh. Also man muss natürlich sagen, Banished ist auf der einen Seite von einzelnen Menschen entwickelt worden, dann auf der anderen Seite aber schon sehr lange auf dem Markt und wird immer weiterentwickelt. Und da standen wir dann mit einer Version 1.0 gegen ein sehr weit entwickeltes Spiel mit einer riesen Community. Und,
aber auch mit dem ganz anderen Fokus natürlich, oder? Das ist ja viel strategischer ausgeregt.
Genau. Und Banished hatte ja vor allem diesen Knallhart-Faktor. Mhm. Also das hat ja so dieses Mittelalterleben in all seiner Härte gezeigt und den Spieler auch eiskalt auflaufen lassen, wenn er einen kleinen Fehler gemacht hat. Und das ist eben so ein Punkt, den wir bei uns explizit vermeiden wollten. Also wir wollten eher an die Hand nehmen und Spaß im Spiel und so ein bisschen Entspannung eben da reinbringen. Und da kamen sehr harte Vergleiche, die uns schon sehr getroffen haben zum Teil. Gerade dann, wenn es einfach nur hieß, ist eine Banished-Kopie. Mhm. Also wenn es nicht mal wirklich auf das Spiel eingegangen wurde, sondern ohne weitere Betrachtung, und du kannst ja die Spielzeiten sehen, haben die Leute 20 Minuten gespielt, das war schmerzhaft. Auf der anderen Seite freust du dich natürlich über jedes Lob und jede positive Kritik, aber das Bittere ist, und das hat mich ja eben schon angesprochen, ist, dass du am Launchtag merkst, ob du eine gute Testphase hattest oder nicht.
Mhm. Ja.
Und
ja.
Das war für uns mit dem knappen Budget sehr hart. Also wir haben keine externe QA beauftragt, sondern wir haben versucht, das mit freiwilligen Testern zu machen.
Und dann deckt man natürlich nur einen ganz kleinen Teil von möglichen Hardware-Konfigurationen ab. Also gerade am PC-Markt stelle ich mir das extrem knifflig vor.
Ja, ja, genau. Zum einen das. Zum anderen ist es was anderes, wenn da jemand bezahlt sitzt und wirklich knallhart mit Blocken neben sich das Spiel versucht, auf Biegen und Brechen klein zu kriegen. oder ob einer einfach mal ganz entspannt am Samstag 3 Stunden spielt und dann vielleicht noch vergisst, das Feedback zu geben, was er notiert hat, wenn er das überhaupt notiert hat.
Ja, also wir hatten ja auch mal einen Brunch, wo wir 2 Leute aus der QA professionell eingeladen hatten, die so ein bisschen vom Alltag berichten. Sowas machst du als normaler Spieler nicht. Also deren Job ist ja wirklich, das Spiel explizit versuchen kaputt zu kriegen und Dinge zu tun, die du als normaler Spieler in deinem Playthrough nicht machst. Und damit deckst du auch Fehler ab und Bugs, die du sonst nie entdecken würdest. Und eben, das kostet halt einfach, wenn man sowas kann man natürlich mitbudgetieren, das kann man wahrscheinlich extern auch beauftragen, nehme ich mal an, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber das sind natürlich wieder Kosten, die bei einem ohnehin schon knappen Budget dann oftmals fehlen, ne? Und dann haben wir natürlich auch der Umfang des Projekts war auch einer, den wir so noch nicht erfahren haben und dadurch vielleicht auch einfach die Risiken da noch unterschätzt haben.
Was meinst du, den Umfang?
Es war einfach, ist nochmal deutlich umfangreicher und komplexer, auch in den Möglichkeiten, gerade durch den 3D-Faktor als Ghost Control zum Beispiel. Mhm. Also die Figuren haben da auch einfach viel mehr Möglichkeiten, dadurch, dass die ein viel komplexeres Pathfinding haben, in der falschen Ecke zu landen. Mhm. Oder ein sehr netter Fehler, der dann eben auch erst nach Release aufgefallen ist, den du auch nur bei so einer Art Spiel haben kannst, ist, dass die Bürger zum Gottesdienst in die Kirche gelaufen sind. Und wenn du in dem Moment die Kirche abgebrochen hast, dann waren die Villager, also abgebaut hast, dann waren die Villager verloren. Also die hingen dann quasi in der Kirche fest und kamen nicht mehr raus.
Geil, Nirvana-DLC, genau. Ja, genau. Und solche Dinge, Micha, vielleicht kannst du auch ein bisschen darüber berichten, das prasselt dann so über einen ein, man liest dann die Steam-Kommentare und kriegt immer mehr so Feedback und hat man dann so das Gefühl, jetzt brennt die Hütte und man weiß überhaupt nicht, wo man zuerst löschen soll, oder?
Boah, das ist hart. Auf der einen Seite, also das ist wirklich so, du freust dich über jede positive Kritik und du freust und jede vernichtende Kritik oder jede negative Kritik trifft dich 3-mal. Mhm. Weil das ist, du hast halt 2 Jahre oder länger an dem Spiel gesessen. Wie lange haben wir dran gearbeitet? Tassilo, ja. 2 Jahre, ne?
Genau, 2 Jahre.
Ungefähr, ne? Boah, und das ist eine lange Zeit. Stell dir mal vor, du arbeitest 2 Jahre lang an einem Projekt irgendwie und butterst da jeden Tag rein und machst dies und das. Wobei ich habe auch noch parallel ein paar andere Projekte gehabt. Ich bin ja als Freiberufler da drin gewesen, aber trotzdem, man begleitet das Projekt, man sieht halt, wie die Programmierer schwitzen. Steam ist halt super klein, deswegen ist man ja auch nah beieinander, deswegen bekommt man auch immer sehr viel mit, wo die Probleme sind. Da wird auch sehr intensiv miteinander kommuniziert und gearbeitet und so. Und das ist dann durch die kleine familiäre Größe des Teams dann auch nochmal alles ein Stück weit intensiver, als wenn man vielleicht so ein Megateam irgendwie von 100 Leuten oder so hat. Deswegen ist es halt wirklich auch etwas, wo man in vielen Bereichen irgendwie was reingesteckt hat. So. Und ich hatte meine Hand also hauptsächlich auf der gesamten Dramaturgie, auf der Musik, auf den Soundeffekten, auf der Geschichte und so weiter und so fort. Ich habe die Charaktere entworfen und so. Und boah, ich identifiziere mich damit total stark. Und das kannst du nicht abschalten, wenn du Kritiken liest. So. Also das ist, wenn du das liest.
Sind die wahrscheinlich nicht immer sehr sachlich, oder? Ich meine, von der Q&A eine Kritik zu sagen, so Menschen verlaufen sich, wenn man das und das macht, ist ja was, wo man sagt, okay, scheiße, das haben wir irgendwie übersehen, das ist ein Bug.
Ja, genau.
Aber so ein Ding wie scheiß Spanish-Klon Geschichte ist, da bin ich bald eingeschlafen, sowas trifft genau, einen persönlich und ist nicht sachlich, dass man irgendwie was dran machen könnte, oder? So würde ich es mal sehen.
Ja, und das ist keine Kritik an den Kritikern, sondern es ist eine Kritik, also es ist etwas, damit musst du lernen, umzugehen. Und du musst auch filtern. Also es gibt, wie gesagt, Leute, die spielen das 20 Minuten und sagen, scheiße, nicht mein Ding. Ist so, muss man mitleben. Also da musst du die Informationen rausnehmen, die du jetzt irgendwie finden kannst. Du musst es einfach abhaken und sagen, okay, das ist jemand, dem hat es einfach partout nicht gefallen. Okay, dann gibt es Leute, die schreiben ausführliche Kritiken und da sind auch viele Meinungen. Also ist genau das auch passiert. Also viele haben, wenn wir jetzt bei der Geschichte sind, es gibt ein paar Leute, die sagen so, ja, nö, hat mich überhaupt nicht angesprochen. Also ich fand die Charaktere ist nicht so toll und mich hat das jetzt von der Geschichte überhaupt nicht abgeholt. Irgendwie, ich fand das sehr überflüssig. Ich habe deshalb nur Freeplay gespielt. Es gab auch positive Kritiken, die gesagt haben, Kampagne war nicht mein Ding. Und damit das sind halt unterschiedliche Geschmäcker, die dann ein Spiel auch sehen irgendwie. Also so wie Leute halt Film gucken und sagen, der hat mir nicht gefallen, weil es mich nicht angesprochen hat, ist es halt auch so, dass Leute dann ein Spiel spielen und sagen, das gefällt mir nicht, weil Grund X, manche geben es an, dann kannst du daraus lernen und überlegen, ob du vielleicht irgendwas anders gemacht hättest. Da sind ja oft auch so valide Kritikpunkte drin, wie zum Beispiel, dass denen die Spannungskurve oder so nicht gefallen hat, da kann man auch was mitnehmen. Aber man muss halt ganz, ganz stark damit arbeiten und lernen, irgendwie das von dem persönlichen, ja, das ist mein Babygefühl, so ein bisschen zu trennen. Und das tut am Anfang mega weh. Also du packst es irgendwie drauf und dann kommen diese ganzen Kritiken und es ist so ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben hier gesessen und uns dann immer die Links um die Ohren gehauen und immer dann irgendwie Reviews gelesen. Und jedes positive Review war dann wirklich so, wurde total gefeiert. Und jedes Negative war dann wirklich auch nochmal so ein Schlag in die Magengrube. So. Also du lebst das irgendwie viel intensiver mit, als wenn du einfach neutral irgendwelche Kritiken liest. Das ist schwer. Also am Ende aber irgendwie war das Feedback dann, also man musste irgendwie versuchen, daraus zu lernen und merkt dann und muss dann die Punkte dann auch einfach sammeln. Also nach einer Zeit gewöhnt man sich auch so ein bisschen an dieses Gefühl, aber es ist am Anfang super kribbelig.
Ja. Inzwischen ist es ja relativ ausgeglichen. Also ich weiß nicht, ob das am Anfang eher noch negativ war. Vielleicht habt ihr auch was gepatcht oder so. Momentan ist es irgendwie 120 positive und 77 negative. Da ist man damit als Entwickler eigentlich dann zufrieden und happy mit so, wenn das Positive überwiegt oder ist es so wirklich, wie Micha gesagt hat, dass man die Negativen mal 3 multipliziert und dann doch irgendwie ein blödes Gefühl dabei hat, Tassilo?
Also das Spiel hat auf jeden Fall polarisiert. Mhm. Das hast du gemerkt. Das war so, sie küssten und sie schlugen ihn. Die einen waren begeistert und euphorisch und die anderen haben es einfach niedergemacht. Und ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass man vielleicht die Zielgruppenansprache deutlicher machen muss. Ja, ja. Mhm. Dass wir vielleicht mit der Kommunikation des Spiels den Spielern etwas Falsches versprochen haben. Mhm. Also die das gefunden haben, was sie gesucht haben, die waren unheimlich glücklich mit dem Spiel. Aber die Hardcore-Strategen, die waren bei uns natürlich auch von uns klar geplant, fehl am Platz. Und ich glaube, das haben wir daraus gelernt, dass wir das deutlicher kommunizieren müssen, was die Bewertung an sich angeht. Das ist okay. Wir haben uns natürlich sicherlich was mehr erhofft. Der Start war übrigens schlechter. Also wir haben durch einige, wie eben schon angesprochen, nicht gefundene Bugs, waren wir zur Startphase bei, ich glaube, 55%. Mhm. Hat sich also nach oben bewegt. Insofern ist das okay. Aber man spürt natürlich die Kritiken, gerade bei Steam. Das ist Vorteil für den Spieler, deutlicher und gefährlich für den Entwickler. Spürt man die Kritiken sehr stark in den Verkaufszahlen. Also du merkst eine direkte Auswirkung. Der Start war super, wir hatten einen phänomenalen Start. Wenn dann aber die ersten Kritiken kommen, dann merkst du direkt, dass sich da was tut.
Ja, dann werden die Leute zögerlicher natürlich, weil direkt über oder unterm Kaufbutton ist ja dann sozusagen auch so Achtung, überwiegend negative Kritiken. Das hält dich natürlich sofort in dem Moment ab, ist ja klar.
Ja, absolut.
Ist ja auch der Sinn der Sache bei Steam. Also wenn ein verbuggtes Spiel auf Steam ist, dann ist so ein Dienst ja quasi auch extrem hilfreich. Ist natürlich schlecht für den Entwickler, aber wenn der ein verbuggtes Spiel rausbringt, dann ist es ja auch im Sinne des Konsumenten, dass da steht, Achtung, Gefahr. Ist ja völlig in Ordnung. Ja. Aber ja, wie du gesagt hast, die Zielgruppenansprache ist, glaube ich, wirklich, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt mehr so aus meiner Sicht, aus Konsumentensicht jetzt, hätte ich auch gedacht, dass Villagers eher so in die Richtung Anno-Siedler geht und diese Sims-Geschichte und Bedürfnisse, dass das eher unterschwellig ist. Aber wahrscheinlich hättet ihr eher diese Sims-Spieler ansprechen müssen und weniger diese Aufbaucharakter. Ja. Dann wären auch diese Banished-Vergleiche nicht so gekommen, glaube ich.
Ja, genau. Da hast du natürlich als Entwickler, der das Spiel alleine auf den Markt bringt, nochmal andere Freiheiten. Aber natürlich, selbst dann hast du ja, darfst du dich nicht zu sehr einengen, ne, auf der anderen Seite. Also es ist eine schwierige Gratwanderung, da die nicht leicht zu bewältigen ist.
Ja, und vielleicht es sind halt auch so Sachen wie zum Beispiel der Trailer oder so. Also wir hätten im Trailer deutlich mehr die Narrative herausstellen müssen. Ich gucke mir den gerade parallel nochmal an. Das ist halt so, also man kriegt halt auch so ein bisschen den Eindruck, dass es halt genau das ist, was du sagst irgendwie. Das ist halt so wirklich so ganz, 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 ganz stark an die Hardcore-Strategen ist und wir haben in diesem Trailer so gut wie gar nicht über die Geschichte und so gesprochen und auch über diese Einsteigerfreundlichkeiten. Aber so ist es auch schwer zu kommunizieren. Also schreibt mir in den Trailer rein, so einsteigerfreundliches Spiel Strategieeinsteiger. Das liest sich ja für manche auch so, es ist total das Noob-Spiel. Und das ist unheimlich schwer. Und ich glaube nicht, dass der Trailer jetzt so gut war, den wir da gemacht haben. Ich würde, wenn ich da jetzt nochmal neu machen würde, da auch viel, viel stärker auf die Kampagne und die Geschichte eingehen und dann so Freeplay-Zeug dann auch eher so als zweiten Nebensatz irgendwie reinbauen. Und Das sind solche Sachen. Und natürlich, also das ist krass mit diesem Vergleichen, aber das geht auch nicht anders. Also man vergleicht ja unmittelbar, weil es ist ja für einen Konsumenten ist es ja auch immer so diese Frage, so gebe ich jetzt mein Geld für dieses Spiel aus, für Spiel X oder für Spiel Y? Und deswegen sind diese Vergleiche natürlich immer auf der Hand. Und wenn dann so ein Steam-Sale kommt und dann kriegst du irgendwie ein Spiel, was etabliert ist und was seit 2 Jahren auf dem Markt ist für einen halben Preis, dann und dann liest du auch noch schlechte Kritiken, dann gehen halt viele rüber und sagen, nee, dann kaufe ich mir doch das, was irgendwie etabliert ist. So, also das ist auch durchaus nachvollziehbar, dass dann Leute sagen so, okay, vielleicht, was hat das im Tonnage gekostet? 15 Euro oder so, ne?
18? Ja.
18? Irgendwie so.
16, glaube ich, ja.
Ja. Wir haben da auf jeden Fall, ich glaube, wir würden bei der Kommunikation das nächste Mal irgendwie was komplett anders machen. Das auch ein bisschen anders verkaufen. Ich sehe hier auch, ich klicke hier unten auf ähnliche, guck mal, du klickst auf ähnliche Produkte und da gibt's schon Spiele, die sogar ähnliche Farben haben. Und für den Konsumenten muss das irre, muss das total, muss, ja, also wenn alles irgendwie so erdfarben ist und dann gibt es ein Logo, das auch ähnlich aussieht, ist ja auch scheiß verwirrend.
Ja, und dann ja, muss gut, man aber kann ja auch selber davon profitieren. Also ich meine, Villagers, so von eurer Aufmachung, vom Namen und so, das spricht ja schon genau diese deutsche Anno- und Siedler-Zielgruppe eigentlich schon richtig, richtig an. Nur hat halt dieses Spiel dann vielleicht nicht ganz diese Zielgruppe erfüllt. Also das ist dann ja auch so eine Sache, oder? Man will ja dann auch gewisse Assoziationen wecken. Also Vergleich mit anderen Spielen ist ja nicht unbedingt ungewollt.
Innerhalb dieser großen Gruppe dann nochmal so seine Nische zu finden und die herauszustellen und die auch so herauszukristallisieren, dass andere, also so kommunizieren, dass andere es verstehen. Das ist unheimlich schwierig, weil, also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, das ist ein beliebtes Beispiel, aber wenn du zum Beispiel ein Kriegsspiel machst irgendwie, es gibt 325.000 Kriegsspiele, dann wirst du zwar irgendwie eine Sprache finden und auch Bilder finden und auch irgendwie eine Ästhetik finden, die irgendwie was damit zu tun hat, die in diese Richtung geht, aber dann wird es schwer. Dann sagen die Leute, ja, warum, was soll ich mir da aussuchen? Also welches Spiel soll ich da nehmen? Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Kriegsspiel mit einem Zweiten Weltkriegsszenario irgendwie machst, die sind alle sehr grau und alle sehr, sehr düster. Und da muss man irgendwas finden, um da das Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und das ist schwer. Also das ist sehr schwierig, das dann auch zu machen, weil du als Entwickler kennst das Spiel natürlich in- und auswendig, aber du hast halt nicht so diesen externen Blick da drauf. Vor allen Dingen nicht nach 2 Jahren Entwicklungszeit irgendwie. Du stehst dann so ein bisschen wie, ja, du siehst den Wald vor lauter Bäumen dann teilweise auch tatsächlich gar nicht mehr. Die fehlt diese Distanz. Und dann kommst du so Wochen später wieder nach dem Launch und sagst so, shit, das hätte ich jetzt anders machen müssen. Also,
Ich hab neulich einen Artikel geschrieben für die PC Games über Spieletitel, wie Entwickler Spieletitel entwickeln und finden.
Genau.
Und ich hätte euch geraten, das Spiel Clash of Villagers Go zu nennen. Top Saga, Doppelpunkt, The Redemption. Ja, dann wäre das Ding, durch die Decke gegangen, aber auf mich hört ja wieder keiner. Tassilo, ich hätte noch, es gibt ja die schöne Seite Steam Spy. Die ja von Entwicklern geliebt und gefürchtet gleichzeitig wird. wenn man da auf Villagers guckt, sieht man, dass ungefähr, zumindest laut Steam Spy, das ist ja alles nur auch grobe Schätzung, so um die 10.000 Owner gibt's von Villagers. Ich kenne mich da jetzt gar nicht aus. Ist das okay? Ist das ein Erfolg? Ist das ein, Wie muss man das einordnen? 2 Jahre Entwicklung klingt schon relativ lang, auch wenn ihr ein überschaubares Team habt, aber es sind ja einige Menschen, die davon leben und Miete zahlen müssen. Publisher will ja auch noch was abhaben. Ist das, wie wertest du dieses Spiel erfolgstechnisch ein mit den Zahlen?
Das ist durchaus zufriedenstellend. Der Start, wie gesagt, war sehr gut. Das ist danach, die Kurve ist ja im Grunde immer sehr ähnlich, ne? Die sackt dann relativ schnell ab. Ist aber absolut, also es hat die Erwartungen des Publishers übertroffen. Der war sehr, sehr zufrieden damit. Für uns als für den Entwickler ist es ja immer eine Durststrecke, ne? Bis dann letztlich Zahlungen an den Entwickler rausgehen, da vergeht immer einiges an Zeit. Es war kein Mega-Erfolg, also kein Überraschungserfolg, kein riesiger. Den hat aber auch keiner, ehrlich gesagt, erwartet. Also wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen. Was Steam Spy an sich angeht, wir haben das von Anfang an natürlich immer sehr intensiv, was Steam Spy beobachtet. Und die schwanken so im niedrigen Startbereich sehr stark, aber später sind die schon recht akkurate Zahlen. Also das ist schon erstaunlich.
Ist ja klar, ist ja eine Schätzungsseite. Also der nimmt ja die Steam-API von zufällig ausgewählten Leuten, guckt, was die gekauft haben und extrapoliert das dann natürlich hoch. Das heißt, es wird über die längere Dauer natürlich dann deutlich realistischer vom Wert her.
Und das ist für den Entwickler schon ein sehr hilfreiches Werkzeug, wenn er jetzt keinen Zugriff auf die Sales-Seiten hat, wenn das Spiel etwa über einen Publisher läuft.
Ja, ah, okay, das war jetzt noch meine Frage. Also du als Entwickler hast dann auch nicht den direkten Zugang zu Steam, weil wenn es über einen Publisher geht?
Das kann von Fall zu Fall unterschiedlich aussehen. Also wir hatten ihn in dem Fall nicht. Und dann ist man froh um so ein Tool wie Steam Spy, ne, dass man direkten Draht hat. Wir haben dann natürlich auch, also der Launch übers Wochenende haben wir dann eben zum Beispiel nichts gehört. Als dann die Arbeitswoche wieder begann, haben wir auch wieder Feedback vom Publisher bekommen. Der kann dir dann eben immer mal wieder Zahlen rausgeben. Aber das ist schon angenehm, wenn man selber einfach mal drauf schauen kann. Man muss eben nur im Hinterkopf behalten, wie funktioniert das Ganze und wie akkurat sind diese Zahlen.
Ja. Und ist es Verhandlungssache mit den Publishern, wie dann bei so einem, wenn es jetzt so ein Mega-Erfolg gewesen wäre, wie, keine Ahnung, Kingdom oder solche Geschichten, die dann auf einmal voll durch die Decke gehen und 200.000-300.000 verkaufen, sowas muss man ja vorher eigentlich schon bedenken im Endeffekt, oder? Ist es dann aber immer komplett Vertragssache oder gibt es da so, ich sage mal, Standardverträge in der Industrie?
Ja, es läuft aber
Beteiligung und so angeht und so.
Ja. Genau. Also üblicherweise läuft es mit dem Share, wenn es jetzt keine Auftragsarbeit ist.
Und Share heißt der Anteil vom Gewinn oder was ist das?
Die Gewinnbeteiligung, genau. Nachdem das Spiel seine Entwicklungskosten eingespielt hat. Also sobald die für den Publisher wieder drin sind, dann gibt es da eben eine Gewinnbeteiligung für den Entwickler.
Und die Entwicklungskosten sind das, was der Publisher den Entwicklern quasi als Vorschuss sozusagen gibt zur Finanzierung, oder?
Ja, weicht auch ab. Also das kann sowohl das sein, es kann aber auch mehr sein. Also man kann es auch durchaus Verträge haben, in denen der Publisher jetzt noch weitere Kosten hinzurechnet, Marketingkosten oder was sonst an Kosten auf Publisher-Seite anfällt. Das kann QA sein, das kann Local sein. Also da gibt es vieles, was eventuell mit eingerechnet wird. Da hatten wir jetzt in dem Fall das Glück, dass eben rein die Entwicklungskosten eingerechnet wurden.
Und Marketing ist dann komplett in Hand von Publishern? Also die müssen sich dann drum kümmern und machen das entsprechend oder auch nicht? Ist man dann da als Entwickler irgendwie außen vor in so einem Fall?
Also es ist sicherlich immer die Aufgabe des Publishers. Wir haben uns bis jetzt immer das Recht einräumen lassen, dass wir auch mittrommeln dürfen. Ich glaube, sonst würde ich mich furchtbar gefesselt fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, ich darf selber nicht aktiv werden und dafür was tun. Also es war bis jetzt immer so, dass wir auch ein Mitspracherecht hatten und da eine gewisse Kommunikation stattfand. Wie machen wir das, was machen wir, wo machen wir was. Gerade jetzt in dem Fall, AvanQuest oder jetzt Maximum Games, haben da immer mit uns gesprochen, was haltet ihr hiervon, was haltet ihr davon. Die haben zum Start zum Beispiel eine schöne Aktion gemacht, dass wenn du über 100 Villagers hattest in deiner Siedlung und das beweisen konntest, dann konntest du einen hölzernen Bierkrug mit Bier gewinnen. Und das wurde dann auch mit uns kommuniziert und abgesprochen. Das lief da sehr gut. Aber wie gesagt, man sollte als Entwickler eigentlich immer versuchen, selber was mit beizusteuern, wo man kann. Die Möglichkeiten sind da sicherlich begrenzter als bei einem Publisher, aber ist auch eine andere Ansprache, glaube ich, für den Spieler, ob jetzt der Publisher Werbebotschaften rausschickt oder der Entwickler zum Spieler spricht und sagt, hier, Leute, wir haben hier ein neues Herzensprodukt und schaut da mal rein.
Gibt es denn irgendwas, was ihr jetzt, also du sagst, es war okay von den Verkäufen, dann ist ja alles in Butter jetzt oder wie muss man sich das vorstellen? Also natürlich wünscht man sich immer mehr, dass noch mehr Spieler dieses Spiel kaufen, aber gibt es irgendwelche Dinge, über die ihr gestolpert seid oder irgendwas, wo ihr sagt, das hätten wir irgendwie komplett anders machen müssen oder das würden wir, wenn wir jetzt nochmal die Chance hätten, würden wir das komplett anders angehen. Gibt es da irgendwas Interessantes?
Ach, schwer zu sagen. Natürlich sagt man sich im Nachhinein, das und das hätte man gleich weglassen können oder anders machen können oder besser planen können. Aber das ist eben so das Treffen auf die Realität. Also ich glaube, das hast du in fast jedem Projekt, dass du irgendwo auf Hürden stößt, die man im Voraus nicht gesehen hat. Schwierig. Also ich glaube, es ist relativ gut gelaufen von der Entwicklung her. Wir haben ein Spiel, das seine Fans gefunden hat. Und zufriedenstellende Verkäufe aufweist. Also ich denke, da ist alles soweit okay. Wie gesagt, Kritik, man wirft sich immer unheimlich viel vor im Nachhinein. Ne? Was hätte man anders machen können? Wo hätte man schneller sein können? Wo hätte man sagen sollen, komm, stellen wir das weiter hinten an? Aber ich glaube, das hast du sowohl bei den ganz kleinen wie auch bei den ganz großen Projekten, wie wir es eben schon angesprochen haben. Irgendwo bleibt selbst bei den dicken AAA-Titeln schon mal was auf der Strecke.
Ja, ich mach das ja jetzt nicht so lange mit Spielen. Ich bin seit ungefähr 2,5 Jahren in der Spielebranche tätig als Autor und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem ersten Ergebnis. Also das ist so ähnlich wie mit Tassilo. Also der Tassilo sagt ja auch, dass man das nächste Mal einige Sachen auch vom Workflow verbessern würde. Stichwort Pathfinding und solche Sachen. Das muss man, das, was man vielleicht vorher nicht weiß, aber man nimmt ja diese Erfahrung auf jeden Fall mit und weiß, dass man sich dann beim nächsten Mal wenn man halt es spielt auch keine so große Rolle, ob man dann halt wieder ein Strategiespiel macht oder ein anderes Spiel. Man weiß aber einfach, worauf man sich dann konzentrieren muss und lernt dann natürlich auch aus den Fehlern, die man in Entwicklung gemacht hat. Ich bin aber, also man muss dazu sagen, ziemlich viele Spiele werden ja auch nie fertig. Das wäre, also der Super-GAU wäre gewesen, wenn das Projekt einfach gar nicht zu realisieren wäre, wenn es gecancelt worden wäre, wenn es irgendwie, und das passiert in der Spielbranche unglaublich oft. Ich weiß nicht, das haben wir bestimmt auch hier und da mal auch öfter mal angesprochen. Ich glaube, über irgendeinen Brunch haben wir auch drüber geredet. Unglaublich viele Spieler schaffen es nicht mal an die Öffentlichkeit. Also viele werden dann halt entwickelt und kommen auch relativ weit über die Prototypphase hinaus. Und dann passiert irgendwas total Schreckliches irgendwie, weil, keine Ahnung, das Geld ist weg oder aus irgendwelchen anderen Gründen können die Leute nicht mehr in diesem Spiel arbeiten. Das ist zum Beispiel nicht passiert. Wir haben es geschafft, dieses Spiel auch wirklich in die Händlerregale zu stellen. Also es gibt auch eine Retail-Version, da ist sogar eine Soundtrack-CD dabei und so. Und das Spiel kriegt auch Leute angesprochen, die wir ansprechen wollten. Das ist cool. Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Klar, man geht jetzt auf die Steam-Seite und liest da ausgeglichen und dann aus dem Maßstab eines Konsumenten ist dann wahrscheinlich dann noch so ein bisschen Luft nach oben. Und klar, das hätten wir auch an einigen Stellen vielleicht noch ein bisschen aufpolieren können. Aber insgesamt bin ich total glücklich darüber, dass dieses Spiel überhaupt erschienen ist und dass es funktioniert und dass es eine runde Sache geworden ist. Finde ich ganz cool. Also ganz fertig bin ich ja noch nicht. Da sage ich vielleicht gleich nochmal was zu, aber bis zu diesem Punkt bin ich eigentlich sehr froh. Also ich habe auch schon an zwei, drei anderen Projekten gearbeitet, die nichts geworden sind oder die jetzt noch auf Eis liegen oder die stagnieren. Und insofern bin ich sehr glücklich darüber, dass Villagers erschienen ist.
Ja, schließ doch gleich an den Punkt, den du da sagen wolltest.
Ja, wir haben ja am Anfang über diese Story gesprochen und uns war relativ früh in der Entwicklung eigentlich auch schon klar, dass wir eigentlich ganz gerne wollen, dass die ganzen Texte, die ich geschrieben habe, dass die in irgendeiner Art und Weise vertont werden. Und das ganze Spiel hat insgesamt 16 verschiedene Charaktere und diese ganzen Charaktere, da wollten wir eigentlich immer, dass das irgendwie eine Stimme hat, ja. Und dummerweise sind solche Vertonungen und Sprachausgaben für Indie-Teams sehr, sehr schwierig hinzukriegen, weil das eigentlich mit sehr großem Kostenaufwand und auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist. Aber weil Michael verrückt ist, hat er es trotzdem versucht, mit Indie-Mitteln irgendwie hinzukriegen. Und ich habe es auch fast geschafft. Also ich habe vor einem Jahr ungefähr angefangen, für die ganzen Dialoge, die im Spiel sind, Sprache aufzunehmen. Und habe dann über diesen Verlauf dann immer dann, wenn die Zeit irgendwie da war und wenn die Sprecher dann auch irgendwie Zeit hatten, habe ich dann halt so Aufnahmen gemacht, die auch studiotauglich sind. Also ich habe dann meine Erfahrungen aus dem Studio mitgenommen und die dann halt mit den Mitteln, die ich zur Verfügung hatte, dann aufgenommen. Und das ganze Spiel ist komplett aufgezeichnet. Also die Dialoge sind alle im Kasten. Das ist alles längst drin. Und ich bin jetzt gerade dabei, die Nachbearbeitung zu machen, die Postproduktion. Das heißt also, die ganzen Aufnahmen, die ich gemacht habe, zu schneiden und das vom Ton her auf ein Niveau zu bringen und natürlich auch so, weiß nicht, Knackser oder solche Sachen rauszunehmen und die besten Takes rauszusuchen und so. Also eine Mischung aus Audiobearbeitung und Regieauswahl, so, also den besten Take und zu nehmen. Und das ist relativ zeitaufwendig. Und weil die Spielindustrie Zähne hat und das ein bisschen nicht ganz so gelaufen ist, vielleicht wie wir uns mit dem Budget irgendwie auch vorgestellt haben, hat das leider auch mit der Sprachausgabe jetzt nicht geklappt. Und ich versuche das aber trotzdem hinzukriegen, weil wir sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit irgendwie reingesetzt haben. Und ich bin auch kurz davor. Also mir fehlen jetzt noch zwei Stimmen und ich bin dabei, ein anderes Stimmpaar zu machen. Also ich bin ungefähr bei 60%. Und Deswegen, da bin ich noch dabei. Also es wird eine deutsche Vertonung geben, die wird irgendwann im Laufe des Jahres auch fertig werden.
Wenn es dann mal erscheint und ihr ladet euch die deutsche Vertonung runter, könntet ihr denken, gehört eine Folge in Sat Moin. Weil, deswegen war das ja auch der Grund. Also das war letztes Jahr vor der Gamescom, war ich bei dir und du so, komm, hast du nicht Lust, irgendwie komm einen Tag vorher, gehen wir irgendwie gemütlich essen, pennen bei mir und dann, ich könnte dich noch gebrauchen für eine kleine Sprachaufnahme für so einen Spieler, an dem ich arbeite. Und du hast einige aus unserem Umfeld bekannten Leuten, die auch sehr oft zu Gast sind. Herr Kaschke zum Beispiel ist dabei, der Daniel spricht eine kleine Rolle, der Michi, dein Freund Michi spielt eine Rolle und so, sind einige bekannte Stimmen dabei. Da merkt man eben auch, dass das so ein Herzensprojekt von dir war, was dass du nicht irgendwelche großen Schauspieler oder so engagiert hast, Elton oder so, hättest du ja auch anrufen können. Aber das war ja dann auch eben der Grund, warum wir ganz klar von vornherein gesagt haben, auch wenn Villagers vielleicht irgendwie so ein potenzielles Spiel wäre, was wir im Podcast besprechen könnten, werden wir und können wir das nicht machen, weil wir da halt irgendwie involviert sind auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn das völlig unentgeltlich war von unserer Seite aus. Aber so nur der Transparenz wegen.
Genau, das ist ganz wichtig.
Nicht wundert, das ist kein, wir haben ganz klar gesagt, wir reden nicht über dieses Spiel als Review, aber ich finde, als Entwicklerinterview finde ich das völlig legitim, darüber zu sprechen. Aber eben an dieser Stelle, Daniel, Micha, Kaschke und so sind alle damit drin. Und wer dich dabei unterstützen möchte, der kann den Soundtrack kaufen, oder?
Genau. Wir haben eine Zeit lang überlegt, wie wir das machen und wie man mich am besten dabei unterstützen kann. Und der einfachste und direkteste Weg, das zu machen, wäre, den Soundtrack bei Bandcamp zu kaufen. Also der kostet 3 €. Wer will, kann man den Preis auch selber bestimmen. Also wer möchte, kann da auch mehr drauflegen. Und wenn der ganze Share an Bandcamp, also die Bandcamp bekommt irgendwie davon 20% und plus die PayPal-Gebühren, wenn das abgezogen wird, dann kommen dann so ungefähr 70% dann irgendwie davon bei mir an. Und das geht auch direkt in meine Kasse. Also es landet nicht beim Publisher, es landet auch nicht bei Tassilo, wo der sich bestimmt drüber freuen würde. Und sondern es landet wirklich direkt bei mir. Und das ist ein bisschen das Schwierige. Also so eine Vertonung kostet normalerweise in einem, wenn man das jetzt auch irgendwie in einem Tonstudio macht, so insgesamt mit allen Sprechern, ich glaube, in der Dimension von Villagers so, weiß nicht, 10.000 Euro aufwärts. Und da sind natürlich auch die Audiobearbeitungen drin. Also normalerweise hast du dann irgendwie so 2-3 Leute mit dabei, die dann das ganze Ding dann auch schneiden und so. Und ich muss das irgendwie in meinem Freiberufler-Plan so unterkriegen. Und ich muss insofern rechtfertigen, dass ich mir die Zeit dafür nehmen kann. Also ich muss halt irgendwie gucken, wie kann ich mir 2-3 Wochen irgendwie noch für die restliche Sprache freischaufeln. Und der direkteste Weg ist dann halt einfach vielleicht, das über Soundtracks-Verkäufe zu machen. So, also.
Und das war jetzt sowas, wo der Publisher gesagt hat, nö, das ist uns, Sprachausgabe wollen wir nicht, oder wie?
Da gibt's ja, es ist Geschichte. Ja, es ist halt auch nur eine deutsche Sprachausgabe. Ja. Das ist halt so, das war so der Hauptgrund für den Publisher zu sagen, so, okay, also wenn es das Englisch wäre, dann würden wir das finanzieren, aber nur weil Deutsch, das rentiert sich, also wir sehen da jetzt den Gewinn irgendwie so nicht irgendwie drin. Mhm. So waren, glaube ich, die Worte, oder? Tassilo, ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Ja, genau. Muss ich natürlich rechnen für den Publisher, so eine Investition und ja, dann rechnen die hoch. Ne? Wie sehen die Verkäufe im Moment aus? Also, es wäre sicherlich einfacher gewesen zur Startphase, aber auch da hieß es dann eben, nee, können wir nicht noch mehr reinstecken. Muss man dann als Entwickler leben ist mit ja und sehen, was man
als Publisher ist. Ja, logisch. Ja, warum sollte man da irgendwie 10.000 Euro reinstecken, wenn das sich nicht rechnet? Das macht ja gar keinen Sinn, klar, logisch.
Ja.
Wenn, dann muss man sowas im Vorfeld eben machen. Und das war jetzt aber halt sozusagen dein persönliches Pech, dass du da so sozusagen in Vorleistung gegangen bist, oder?
Ja.
Also das war jetzt einfach so ein Spekulieren, so okay, wenn ich vielleicht mal ein bisschen so wie so ein Prototypen habe, dann kriege ich den vielleicht noch überzeugt, den Publisher.
Und ja, für uns,
muss man dann leben, oder?
Für uns alle halt auch für die Sprecher. Also weil es gibt auch 1-2 Sprecher, die brauchen das auch als Arbeitsreferenz, weil sie halt auch noch weitere Rollen sprechen wollen. Deswegen will ich das auch unbedingt fertig machen. Wir haben da so viel Arbeit und so viel Schweiß investiert, das wäre unheimlich schade, wenn das halt nicht fertig wird. Und davon wird das Spiel ja auch unheimlich profitieren, weil dann hat man auch viel, viel stärker diesen narrativen Charakter. Also jetzt momentan muss man natürlich alles selber lesen, aber es ist halt so geplant, dass diese Textboxen, dass die parallel zum Spiel ablaufen. Und das wird halt, das gibt dem Ganzen natürlich auch sehr viel Seele. Und also Daniel zum Beispiel spricht Herzog Albrechtus. Und wenn ihr wollt, wenn ihr euch Daniel als Herzog vorstellen könnt,
Ist er doch.
Also so, die Stimmen, ich habe die Stimmen halt auch so ausgewählt, dass sie passen. Also ich habe es nicht einfach nur gesagt, so hey, ich kenne euch und ich weiß, dass ich sprechen kann, sondern ich habe mir schon die schon so ausgewählt, dass die gehen. Ich habe auch einige Leute angesprochen, die, wo die Stimmen dann auch mir passend erschienen. Und du sprichst zum Beispiel die männliche Version des Hauptcharakters. Also der Spieler kann sich am Anfang des Spiels aussuchen, ob er männlich oder weiblich sein soll. Und dann verändert sich die Stimme und auch die Grammatik des Spiels. Also wir haben dann so eine Weiche eingebaut im Spiel, dass dann die Grammatik sich verändert und dass auch die Stimme sich verändert. Und du sprichst die männliche Version. Wir haben schon recht lange aufgenommen, ne? Also wir haben irgendwie so,
ja, so 4, 5 Stunden war das.
4, 5 Stunden am Stück dann auch aufgenommen. Und insgesamt ist die Sprache, also wenn sie fertig geschnitten ist, sind das auch über 2,5 Stunden. Das ist für so ein Strategiespiel halt relativ viel und das geht weit über diese, also so Rufe über Status oder so hinaus. Also es ist halt wirklich eigentlich fast ein langes Hörbuch auf 2 CDs. Ja, und ja, das ist halt so das Ding mit Indies. Also du hast, das sowas würdest du natürlich machen, wenn das alles sehr viel größer mit einem so ein klassisches Publisher-Projekt irgendwie wäre. Das hätte man dann vorher kalkuliert und dann gibt es dann halt auf jeden Fall die Sprache und das entsteht dann so nebenher. Ich habe aber gesagt, ich will das machen. Das ist zwar schwierig als Indie-Entwickler, aber ich will das unbedingt durchziehen, weil ich halt auch irgendwie eine gewisse Wirkung in der Dramaturgie erzielen wollte. Und das war mir dann unheimlich wichtig und ist kurz davor.
Apropos Mehraufwand, Tassilo, nachdem so ein Projekt gestartet ist und auf Steam dann ist, wie viel Zeit und Budget hat man denn dann noch, um Bugs zu fixen und so weiter? Also ich meine, das sind ja auch Dinge, die dann immer unvorhergesehen oft mal passieren, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. Wie lange kann man so ein Spiel denn dann noch supporten? Da muss man dann ja auch irgendwann quasi so für sich wahrscheinlich das Argument ziehen, okay, das rechnet sich jetzt nicht mehr, weil dadurch werden wir nicht nochmal mehr Verkäufe kriegen, aber andererseits die Leute, die es schon gekauft haben, wollen wir ja auch zufriedenstellen. Also wie wägt man das denn miteinander ab? Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
Ja, das war dann wieder der Punkt Eigenleistung des Entwicklers quasi, ne, in Folge. Da bist du dann natürlich, das ist der Punkt, wo du dann wirklich zur Verantwortung genommen wirst für das, was im Vorfeld geleistet wurde. Also wenn da Fehler drin sind, dann musst du eben quasi auch dafür aufkommen. Es sei denn natürlich, du kalkulierst das entsprechend, aber das ist natürlich schwer vorauszusehen, wie viel da kommt. Dann haben wir aber natürlich noch ein bisschen was nachlegen wollen, das dann eben auch Eigenleistung, also gesagt, komm, wir wollen diese und jene Features noch reinbringen, ein paar Sachen, die für uns einfach noch rein mussten, noch reingepackt, haben weitere Freeplay-Maps nachgeliefert, weil es dann eben auch schnell hieß, du hast ja die Kampagnen-Maps plus 3 Freeplay-Maps gehabt und da wollten die Spieler einfach mehr haben. Und dann haben wir nachgeliefert und ja, das muss man, da muss man halt durch. Ne? Muss man natürlich gucken, dass man dann idealerweise Folgeprojekte hat, jedes Thema am Laufen halten und dass man guckt, dass man in der freien Zeit einfach noch ein bisschen was dazu
gut hat. Das ist ja auch der eigene Ruf, der dann da dahinter steht, oder? Man will ja auch, dass dann, dass die Leute sagen, beim nächsten Spiel will ich auch wieder wissen, was ihr macht. Man baut sich da ja auch was auf.
Das zum einen, aber sicherlich auch so ein persönlicher Ehrgeiz oder auch einfach die Liebe zu dem Spiel. Wie Micha sagte, wenn du 2 Jahre daran gearbeitet hast, dann willst du es auch nicht einfach rausschmeißen und fallen lassen, ne? Sondern du hängst ja an dem Projekt und willst auch, dass es deinem Baby gut geht, wenn es dann in die freie Welt entlassen ist.
Man lässt es nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist nicht einfach so, also nicht einfach ein Auftrag, den man so abschließt und dann kehrt man nicht einfach wieder zurück, weil das ist so eine Art von Arbeit, wo viel von deiner Persönlichkeit auch irgendwie reinfließt. Also auch selbst bei so Gameplay-Entscheidungen, also wie wir haben so kleine Noten zum Beispiel drin, also zum Beispiel, dass wenn Kinder kommen im Spiel, dann sind sie nicht einfach plötzlich da, sondern es wird ein kleiner Storch diese Kinder bringen. So, und das ist halt einfach so eine Idee von einem gewesen. Da ist das ganze Team irgendwie drauf aufgesprungen und dann haben die Grafiker dran gearbeitet, diesen Storch zu machen. Und dann habe ich mir überlegt, was kann in der Geschichte passieren, dass dieser Storch irgendwie einen Sinn hat. Also es gibt da habe ich mir was einfallen lassen und so weiter. Und diese Sachen, das trägt halt dazu bei, dass du dich viel stärker damit so etwas auseinandersetzt. Irgendwie. Da sagt nicht irgendjemand zu dir, mach mal ein Spiel und fertig, sondern da laufen ja viele eigene Ideen rein und auch so Dinge, die auf den ersten Blick dann eher technisch sind. Also wenn du zum Beispiel so ein Gebäude entwirfst oder so, das sind aber trotzdem dann einfach dann auch persönliche Entscheidungen, die da teilweise mit irgendwie reingehen. Und so, und das über 2 Jahre lang. 2 Jahre lang hast du irgendwas mitgestaltet und irgendwas gemacht. So, wenn dann der Release kommt und du lässt es dann einfach los und dann kommt Kritik von verschiedenen Stellen, was man dann vielleicht noch irgendwie besser machen kann oder du hast nicht das erreicht, wie das jetzt im Fall der Sprache irgendwie, das, was dann nicht fertig geworden ist, dann fällt es unheimlich schwer, dann irgendwie loszulassen. Irgendwann muss der Punkt kommen. Irgendwann muss der Punkt natürlich dann erreicht sein, so vielleicht nach einer gewissen Zeit, wo du dann zufrieden bist, hoffentlich zufrieden bist, dass du dann irgendwie sagen kannst, okay, jetzt kümmere ich mich voll und ganz um die anderen Projekte. Aber man kann nicht einfach loslassen. Das verfolgt dich auch eine ganze Zeit lang irgendwie. Also dieses Gefühl von Zufriedenheit, das muss man sich dann halt auch nach dem Launch irgendwie dann erarbeiten. Und das ist halt gerade heute so. Heute kannst du ja auch viele Sachen dann irgendwie nachträglich noch mit Patches irgendwie machen, gerade auf Steam. Also es vergeht fast kein Tag, wo ich ein Spiel irgendwie starte oder runterlade, wo dann doch nochmal irgendwie so ein kleiner Patch kommt. Und oft sind das so kleine Fixes auch bei anderen Entwicklern. Also man sieht dann so minimale Korrekturen. Aber die minimalen Korrekturen sind für das Spiel vielleicht nicht so ausschlaggebend. Aber für dich als Entwickler ist das ja einfach noch die letzte Politur. Es ist dann, ne, wie als wenn du dann aus diesem Stein, wo du die Statue gemeistert hast, dann doch noch irgendwie noch was nachklopfst oder irgendwie was nachpolierst, weil diese eine Ecke nicht perfekt für dich war. So. Und das machst du bei Spielen halt die ganze Zeit.
Ja, Beispiel bei Villagers wären noch die Raider zum Beispiel. Du hast immer wieder Raider, die kommen rein, überfallen das Dorf und klauen Waren. Und das war auch was, wo die Spieler dann gesagt haben, so ein bisschen, passiert nicht so wirklich viel. Und da haben wir dann eben noch jetzt im letzten Update eingebaut, dass wenn es dir gelingt, die Raider zu schlagen mit deinen Soldaten, dann hinterlassen die eine Goldtruhe, mit der du wiederum Geld gewinnen kannst. Also du hast einen Mehrnutzen. Das sind so Sachen, da wenn man so seine Listen abarbeitet, so eben gerade im Endstress der Spielentwicklung, dann fehlt auch ein bisschen der Freiraum für neue Punkte. Und das sind dann Sachen, wo man sich danach dann sagt, komm, da können wir nochmal einen draufsetzen. Ne? Und das konnten wir dann eben noch nachliefern. Aber wie gesagt, das muss man dann eben auch selbst tragen. Hm.
Nochmal einen abschließenden Punkt, bevor wir langsam mal zum Ende kommen. Also man findet relativ wenig Reviews und Tests und Magazine, die über dieses Spiel berichten. Wie schwierig ist es als Indie-Entwickler? Einerseits, und hast du das Gefühl, das ist als deutsches Entwicklungsstudio noch schwieriger? Oder als deutschsprachiges Entwicklungsstudio? Also Carsten Fichtelmann hat von Dadelic hat es bei uns im Podcast ein paar Mal gesagt, dass er gesagt hat, er hat so das Gefühl, so, er hat sich da ja mal mit Heiko Klingel so von der GameStar irgendwie angelegt, weil er wirklich das Gefühl hat, dieser so deutsche Spiele oder so kleinere Projekte aus deutschen Ländern, deutschsprachigen Ländern, Entschuldigung, werden irgendwie nicht so beachtet, wie als wenn halt irgendwie ein internationales Indie-Studio auf den Markt kommt, weil die einen ganz anderen Stellenwert oder Beachtung haben. Empfindest du das auch so?
Also persönlich glaube ich nicht, dass die Spieler überhaupt wissen, welches Studio kommt aus welchem Land. Die Presse natürlich, aber ich glaube nicht, dass die Presse nach dem Herkunftsland unterscheidet, kann sondern eher bestätigen, eher nach dem Ruf des Studios, dem Bekanntheitsgrad des Studios, Erwartungshaltung. Ja, also wenn ein Entwickler XY ein Spiel bringt, dann kann das für mich heißen, wow, da kommt definitiv ein neuer Hit. Oder ich sage mir, wer ist das denn? Kenne ich nicht. Wäre jetzt vielleicht für mich nicht so interessant. Mhm. Also ich glaube, das ist eher der Punkt. Und da hatten wir natürlich jetzt mit Ghost Control, das tolle Reviews hatte bei den Spielern, super gut ankommt, aber einen ganz geringen Bekanntheitsgrad hatte, hatten wir ja auch schwache Vorleistung sozusagen. Also wir hatten da keine großen Vorschusslorbeeren, auf denen wir aufbauen konnten. Oder Bekanntheitsgrad eben. Das macht es schwierig. Wir haben allerdings auch die Presseansprache hier sehr stark dem Publisher überlassen. Da bist du natürlich dann auch so ein bisschen außen vor. Haben jetzt nur unsere engeren Kontakte angeschrieben. Waren aber auch, muss ich definitiv sagen, sehr enttäuscht von dem Feedback auf Presseseite. Aber wie gesagt, ich würde es nicht auf Länder festmachen, das glaube ich nicht.
Nee, klar. Einerseits ist natürlich gute Pressearbeit ist natürlich viel wert, glaube ich auch einfach, gell? Ja. Wenn man dann jemanden hat. Es gibt auch wirklich ganz schlechte Beispiele, wo Leute selbst bei Musteranfragen irgendwie ganz pumpig reagieren und so nach dem Motto, wer bist du denn? Anstatt einfach da irgendwie selber zu checken, was ist das für eine Seite? Ist das irgendwie relevant oder so für mich? Und könnte ich da vielleicht meine Nische erreichen? Das ist ja eigentlich die Aufgabe von guter Pressearbeit. Zu gucken, wo dieses Spiel gut unterkommen kann und diese Leute vielleicht auch proaktiv anzuschreiben. Also ja, gibt genügend Indie-Blogs oder Indie-Seiten, die vielleicht genau eure Zielgruppe wären, dem man dann halt einfach entgegenkommen muss. So sehe ich das. Da darf man sich nicht zurücklehnen und warten. Aber klar, wenn man natürlich mit Publisher agiert, dann ist man da ein bisschen, dann ist ja die Aufgabe eigentlich abgegeben. Ne?
Ja.
Hatten wir eigentlich Probleme mit Raubkopien, Tassilo?
Das ist ja auch noch ein gutes Thema, ja. Hi, Micha, du bist nicht der Moderator. Stopp. Sag mal, Tassilo, hattet ihr eigentlich Probleme mit Kopien? Das ist ja ein PC-Spiel. Sieht man sowas? Kriegt ihr sowas mit? Ihr werdet ja wahrscheinlich mitkriegen, wenn sowas irgendwie abgerufen wird. Ja.
Ja. Also wir gucken da immer mal wieder und der Publisher guckt natürlich auch. Und ich glaube, noch am zweiten Tag oder was tauchten auf den einschlägigen Portalen Versionen des Spiels auf. Wir arbeiten mit dem Steam-Kopierschutz, der ganz offensichtlich immer wieder geknackt wird, kurz nach Aktualisierung. Es sind da natürlich auch diese Key-Weiterverkäufe haben stattgefunden.
Die Kiwi-Seller-Geschichten, okay.
Genau. Also da ist sehr viel passiert. Haben wir genauso bei Ghost Control erlebt, auch innerhalb kürzester Zeit auf den Portalen. Ich halte es für unvermeidbar. Ich ärgere mich da nicht groß. Also ich denke, das ist eine Geschichte, die begleitet Videospiele von Anfang an. Die werden wir wahrscheinlich nie los und da muss man mit leben. Das ist eine Klientel, die wird immer Raubkopien nutzen. Ist ein relativ kleiner Teil der Spielerschaft
Naja.
und
Also eben diese
muss man mit.
1 zu 1 Rechnung, dass dem dadurch unbedingt Käufe entgegen, halte ich inzwischen auch. Gerade durch Steam Sales, durch Humble Bundles und so Geschichten ist dieses kann ich mir nicht leisten, kopiere ich deswegen nicht mehr so groß wie früher, glaube ich. Also die Leute, die diese Kopien haben, die sind eher so diesen Sammeltrieb, gell? So kennt man ja früher auch vom Pausenhof, dass Leute einfach Kopien haben, um sie zu haben, aber nie in das Spiel reingeschaut haben. Absolut. Gut.
Oder die Sale-Mentalität. Also dieses Preisdumping hat ja meiner Meinung nach angefangen mit iOS, das sehr aggressive Preise angeführt hat. Dass inzwischen die Käuferschaft eigentlich kaum noch, also die wenigsten, Spiele zum Vollpreis kaufen, sondern es sich eingebürgert hat, es kommt relativ bald in den Sale auf irgendeiner Seite. Und da warten wir darauf. Und ich glaube, das macht, also will ich auch keinem vorwerfen, gar keine Frage, aber es macht es sehr schwer, Preise und Verkäufe im Voraus zu kalkulieren für den Entwickler und den Publisher.
Ja. Ja, und es ist ja auch kein sehr hochpreisiges Spiel. Also auch auf Steam,
Nee.
so diese 15-Euro-Kategorie ist ja durchaus relativ unteres Preissegment auf Steam auf jeden Fall, wenn man nicht von Sales redet. Aber selbst dann kommen wahrscheinlich die Kommentare so, 20 Stunden gespielt und ich will mein Geld zurück. Hattet ihr mit Refunds und so Probleme? Das ist ja auch so dieses relativ neue Steam-Phänomen, dass die Leute 2 Stunden spielen und bei 1 Stunde 59 das Geld wieder zurückfordern.
War
Was
sehr überschaubar. Habe ich
ja nicht
nur aus
dagegen
der.
spricht, das ist ja völlig legitim, aber hattet ihr
Ja,
damit irgendwie
ja.
zu kämpfen, gerade am Anfang
Nee,
mit
nee.
den Bugs und so?
Nee, nee, gar nicht. Also, ich habe Zahlen nur aus der Anfangszeit und die werden sicherlich höher gewesen sein als jetzt gegen Ende. Und da war es unter 2% und
Super.
das halte ich für völlig in Ordnung.
Völlig
Das
in
ist in
Ordnung,
Ordnung.
ja. Das ist ja dann auch dann, aber das, da zeigt sich dann auch wieder, dass diese Sorge um diese Steam-Refunds, wo viele Entwickler am Anfang aufgeschrien haben, völlig ungerechtfertigt war, weil
Ja.
ich glaube, dass die wenigsten Leute, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, 2%, spielen und sagen nach 2 Stunden, haha, jetzt wische ich dem Entwickler eins aus, ich habe die Hälfte vom Spiel gesehen, jetzt tausche ich es wieder um. Ich
Ja,
glaube,
nee.
das ist die Minderheit, ja. Und die Leute, die würden sich's halt ansonsten auch wahrscheinlich auch kopieren, die verliert man
Genau.
dadurch auch nicht, genau. Wie sieht's aus mit so Humble Bundle und solchen Geschichten und Sales? Ist das jetzt quasi so Second Life für Villagers, da nochmal dann in solche Pakete reinzugehen?
Ich denke, dass es noch eine Weile so laufen wird. Also wir werden sicherlich einige Sales mitnehmen, wie jetzt ein Summer Sale schon, und da die Lebenszeit erstmal weiter verbringen. Ich denke, für Bundles ist es jetzt noch was früh. Ist natürlich Publisher-Entscheidung, wie gesagt, sicherlich in Absprache mit uns. Ich kann mir vorstellen, dass das auf Bundles nochmal einiges bringen wird. Also das ist ein Titel, der in Bundles bestimmt gut läuft. Ich finde es auch eine sehr legitime und gute Geschichte. Das fehlte früher im Grunde, ne, diese Lebenszeitverlängerung. Da gab es ja nur die Grabbelkiste im
Die
Geschäft quasi.
Softwarepyramide, der beste Name
Genau.
aller Zeiten, ja.
Ja. Insofern ist das schon eine tolle Sache. Und ich freue mich auch drauf, wenn es darauf kommt, weil wir dann auch einfach nochmal eine deutlich breitere Zielgruppe erreichen. Das kann im Spiel natürlich auch sehr viel bringen. Aber ich denke nicht, dass es da jetzt schon angekommen ist. Also dafür läuft es noch zu gut auf Steam.
Na. Ist Villagers so ein Spiel, wo du jetzt, wirklich jetzt die letzte Frage, ist Villagers jetzt so ein Spiel, wo ihr denkt, da würden wir gern dranbleiben? Denkt ihr irgendwie über Villagers 2 nach oder DLCs oder Erweiterungen, die ja auch nochmal so eine Lebenszeit verlängern können? Ist das so ein Spiel oder sagt man dann, dafür waren die Verkäufe dann vielleicht doch nicht gut genug und wir machen lieber was Neues?
Oh, doch.
Ja.
Was können wir denn da sagen, Tassilo? Also, wir dürfen jetzt eigentlich nicht so krass viel verraten. Also wir haben schon eine Idee für so ein ähnliches Konzept. Das ist ein komplett anderes Setting dann. Also es ist nicht mehr dieses Medieval-Setting, sondern wir würden da wechseln. Also durchaus auch in der Vergangenheit bleiben, aber dann woanders rüberschwenken zu einem anderen Land, zu einer anderen Kultur
Anderer Kunden.
und anderer Kontinent sogar, genau. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist so, aber es ist durchaus so angelegt. Also wir hatten die Idee, also die Idee bei Villagers, bei der Hintergrundgeschichte war, dieses Leben von den Villagern auch so ein bisschen was über das Mittelalter zu erzählen. Also was ist schwierig im Mittelalter, welche Probleme sind da und vor allem mit was für Sachen haben sich die Leute rumgeschlagen so. Und das Ganze so ein bisschen verpackt in eine Geschichte, die jetzt nicht so mega, die auch aus heutiger Sicht nachvollziehbar ist, wo du also, was sich sehr stark an den Charakteren orientiert und die dann solche Informationen quasi vermitteln. Und diese Grundgedanke, dass man im Prinzip eine Kultur nimmt und daran die Probleme und den Alltag eines Siedlungsaufbaus darstellt, das würden wir ganz gerne übertragen auf einen anderen Bereich, auf eine andere Gruppe von Menschen. Also wir würden jetzt nicht direkt sagen, Villagers 2, wobei es da auch ziemlich viele, ein paar Leute im Forum gab, die gesagt haben, die würden ganz gerne wissen, wie es danach weitergeht. Die würden sich mit den Charakteren schon freuen, wenn es irgendwie mit der Geschichte der Charaktere weitergeht. Das würde ich jetzt auch gar nicht ausschließen. Ich hatte auch schon Ideen, wie es weitergehen könnte. Aber wir haben da wirklich auch so Ideen, wie man das auf andere Szenarien ausweiten kann, ohne sich zu sehr von dem Grundkonzept zu verschieben. Das ist also ein bisschen die Frage, ob wir das machen, ne, oder? Ob wir das auch hinkriegen, ob wir finanziell bekommen.
Ja, genau. Also da muss man mal schauen, wie die Gespräche jetzt führen und wird noch einiges an Zeit vergehen, bis wir da definitiv was sagen können. Aber das von Micha eben angesprochene andere Konzept geht auf dieser Gamescom sicherlich auch wieder in die ja, in die Gespräche mit ein und bleibt spannend. Also ich würde es gerne machen. Ich mag das sehr gerne. Ich sehe, wie viele Freunde wir an dem Spiel haben, die hunderte von Stunden tatsächlich das Spiel spielen, immer wieder und wieder. Und ich glaube, da können wir dran festhalten und darauf aufbauen vor allem.
Und dann lässt sich es
Genau.
auch ein bisschen einfacher kalkulieren, oder? Wenn man dann so bestimmte Dinge, die man da probiert hat und herausgefunden hat, quasi die Chance hat, die zu verfeinern und zu verbessern. Das ist ja wahrscheinlich auch eine viel bessere Ausgangslage.
Ja, absolut.
Genau.
Also selbst wenn wir jetzt von Scratch nochmal starten würden, also selbst
Ja,
wenn wir jetzt
trotzdem
sagen
hat man ja
würden,
diese
ja,
Learnings mitgenommen.
genau,
Ja,
das meine
ja.
ich. Ja, also selbst wenn wir und das ist auch durchaus eine Überlegung, weil man dann halt bestimmte Sachen auch optimieren kann, weil man dann halt auch an der Engine und so also neue Sachen macht. Aber man nimmt ja diese Erfahrung vorher mit so und weiß auch ungefähr, was hat beim letzten Mal Probleme bereitet, was war dann nicht so optimal und was kann man vielleicht beim diesem Mal auch besser schreiben. Also auch technisch, wo ich jetzt persönlich nicht ganz so viel sagen kann, aber Programmierer würden dann wahrscheinlich auch für bestimmte Prozesse andere Algorithmen und andere Wege finden, diese Probleme irgendwie zu lösen oder zu realisieren und umzusetzen. Und das
Ich
ist,
meine, es hat ja auch seinen Sinn, dass die Programmierer von Total War zum Beispiel seit 20 Jahren das gleiche Spiel machen, nur immer wieder neue Sachen reinbauen, ja. Und das verfeinert so ein Konzept natürlich.
Ist auch voll okay. Also ich meine, du, weißt, wenn etwas funktioniert, dann gehst du ja von dem Konzept auch nicht weg. Also zum Beispiel jetzt Inside, das zweite Spiel von den Limbo-Leuten, Playdead,
Ist ja auch
ist ja
Limbo in besser, genau, ja.
richtig. Also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, leider. Ich weiß,
Boah, vor allem das
Schande.
Ende, Micha. Also als am Ende dann der.
Alter! Aber das, was ich so bisher davon gehört habe, so sagen halt viele, es ist im Prinzip dasselbe Grundprinzip
Ja, es ist
von Limbo.
Limbo, wenn Playdead damals schon die Ressourcen und die Erfahrung vom ersten Limbo gehabt hätte, wäre Inside rausgekommen. Das kann man
Und
wirklich ganz genauso sagen, ja.
das ist gut, also es ist okay. Also klar, gibt es dann auch, also es ist cool, dann vielleicht dann beim zweiten oder dritten Spiel dann irgendwie was komplett anderes zu probieren. Das nächste Bumblebee-Projekt, wo Tessa und ich auch gemeinsam dran arbeiten, ist auch komplett andere Richtung, komplett anderer Flair und komplett andere Zielgruppe. Da reden wir bestimmt irgendwann ein andermal nochmal drüber. Aber klar, wenn wir jetzt sowas ähnliches machen.
Free-to-play-Team-Shooter confirmed.
Ja, genau.
Hero
Also,
Shooter, genau.
das heißt
Watch over Redemption Born, Clash of Soda Pops, genau.
Genau, nein, da geht's um das, was wir vorhin erwähnt haben, das Oh mein Gott ist, aber es ist aber komplett andere Richtung, komplett was anderes. Aber wir würden natürlich die Erfahrung mitnehmen. Und das ist halt, also, ja, verdammt, wir können, also, ja, ihr
Ja.
müsst einfach, seid gespannt auf die Zukunft. Also, die Idee haben wir auf jeden Fall, vielleicht geht's in dieser Richtung dann irgendwie weiter und, wer weiß, also wenn das Spiel sich über die Zeit auch verkauft und wenn wir jetzt vor allen Dingen, also es wird vor allen Dingen auch spannend, was passiert, wenn wenn jetzt die Vertonung nochmal reinkommt, was für ein Feedback dann kommt, vielleicht holt man dann nochmal Leute irgendwie ab, die dann in eine ganz andere Richtung kommen. Ich stelle mir schon vor, dass man damit noch eine andere Visibility Round erzeugen kann.
Bullshit! Ja, meine Bullshit-Bingo-Karte ist vor. Die Entwickler-Bullshit-Bingo-Karte.
Genau. Wie heißt das denn nochmal?
Visibility, was für ein Ding?
Visibility Round ist ein Marketing-Begriff für, wenn man halt nochmal Trailer oder nochmal Aufmerksamkeit generiert mit einer Neuigkeit.
Danke für die Unterstützung.
Ja. Wie heißt das? Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort dafür gibt. Gibt es ein deutsches Wort dafür? Aufmerksamkeitsrunde ist irgendwie Quatsch.
Marktgeschrei.
Marktgeschrei, das passt auf die Villagers besser. Ja. Genau. Marktschreirunde, genau.
Da müssen wir mal sehen. Also das ist sowas entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Also vielleicht kommt irgendwann auch der Publisher auf uns zu und sagt, hey, wir könnten uns vorstellen, dass da noch irgendwie was kommt. Also muss sich zeigen, was die Zukunft bringt.
Dann drücke ich euch die Daumen für zukünftige Projekte, auf dass die der Überraschungshit, der Mega-Erfolg auf Steam vielleicht beim nächsten Mal klappt. Die Tests, also ich habe zumindest so den Eindruck, dass man mit jedem Projekt mehr lernt. Das klang jetzt zumindest bei euch so, dass man auf gewisse Dinge dann mehr achtet. Dann passieren wieder vielleicht andere Dinge, aber so ist es halt bei der Spieleentwicklung. Ich danke dir sehr für diese Einblicke, Tassilo, für dieses Postmortem. Es klingt immer so ein bisschen makaber. Ich meine, Villagers ist ja nicht tot, aber so nennt ihr Entwickler das, glaube ich, gell? Wenn man nach einem Projekt über das Projekt redet. Dann viel Erfolg auf der Gamescom mit den Verhandlungen.
Ja, vielen Dank.
Und Micha, du warst ein sehr netter Gast. Du hast eine super Podcast-Stimme. Hat dir das mal schon mal jemand gesagt? Du solltest mal nachdenken zu podcasten.
Das ist sehr nett und du hast eine sehr gute Synchronstimme. Hat dir das schon mal
gesagt? Schleimer. Nein, aber wenn das mit der Spieleentwicklung nichts wird, dir bei Insert Moin wäre hier immer ein Plätzchen für dich frei, gell?
Ja, und wenn du keinen Bock hast, dann kannst du ja jederzeit irgendwie für unsere Spiele sprechen. Ja,
ich glaube, ich werde YouTuber und spreche eure Spiele.
Ja.
Und lass meine Freundin die Texte reden, ja.
Ich wollte am Ende noch mal ganz kurz erwähnen, noch einen kleinen Shoutout an Nicole schicken von Alco Radio. Wer ein bisschen was über die Entwicklung des Soundtracks irgendwie erfahren möchte, kann sich da die Folge vom letzten Monat anhören.
Alco Radio,
würde jetzt,
genau.
Bitte?
Alco Radio Podcast.
Genau, Alco Radio Podcast irgendwie. Das verlinken wir dann, oder verlinkt, Moment, ich bin Gast, ne? Das verlinkst du bestimmt.
Genau. Alle seine Ordnung haben hier, ja.
Genau, ja. Und das wollte ich nur mal darauf hinweisen. Also sie freut sich bestimmt, wenn ich da noch mal so ein paar Hörer hinleite. Also wenn man ein bisschen mehr über die Musik und so erfahren möchte, da rede ich dann noch mal drüber, weshalb, wie und wieso und wie die entstanden ist und sowas. Da hört man auch ein paar Samples und ja.
Ja, eh ein schönes Format. Lohnt sich auf jeden Fall, Ico Radio zu hören, wenn du dabei bist, sogar doppelt. Gut, dann Tassilo, wir sehen uns auf der Gamescom.
Das hoffe ich doch.
Alles klar. Seid ihr auch an der Indie Arena Booth? Nee, gell?
Nee, leider nicht. Mussten wir leider kurzfristig absagen. Wären wir sehr gerne dabei gewesen. Hoffentlich nächstes Jahr.
Alles klar. Da lohnt aber trotzdem den Blick. Wahrscheinlich wird man dich da in der Ecke vielleicht auch irgendwo treffen.
Ja.
Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag und viel Erfolg weiterhin beim Spiele entwickeln. Und wir hören uns morgen. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss.
Danke, tschüss.